Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, hier auf Patreon und oder Steady. Und willkommen zurück, würde ich fast sagen, zu The Last Ride, beziehungsweise zur Bonus-Episode von The Last Ride mit dem David. Hallo, David.
Hallo.
Guck mal, nachdem wir uns so schön voneinander verabschiedet haben, bei der letzten richtigen Episode oder sowas, wer hätte da gedacht, dass wir nochmal zusammenkommen, um hier so ein paar Geschichten des Takers zu lauschen?
Ich nicht. War das überhaupt angekündigt, mal als Frage? Weil zu meinem, ich habe nichts davon gelesen gehabt vorher.
Das wurde dann jetzt irgendwann vor kurzem angekündigt, aber es hieß am Anfang nicht, dass es noch so eine Bonus-Episode gibt. Und auch so, wie es aussieht oder so, wie die Sachen da geschnitten sind, denke ich mal einfach, das sind verschiedene Schnipsel gewesen, die noch übrig geblieben sind. Also die ist irgendwie
nicht, auch.
Die irgendwie beim Cut rausgeflogen sind und wo gesagt hat, ach komm, machen wir noch so für die Fans eine Bonus-Episode draus. Finde ich aber ist netter Fanservice. Also weil, wenn es hast, so warum nicht? Und was man ja trotzdem loben muss an dieser Sache, das ist ja noch echt schön aufbereitet. Also du hast ja noch so einen extra Erzähler mit Timothy Oliphant und diesem Cartoon-Zeichenstil, den sie da noch gemacht haben. Das mag ich. Also du merkst eben, das wird jetzt nicht rausgehauen, hier komm, schneid's zusammen, lad hoch, ist egal. Sondern du hast da noch so ein bisschen, da wird sich Mühe gegeben, finde ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, die Bonus-Episode kam daher, weil die Serie allgemein einfach super ankam, auch medial. Und das ist halt etwas auf dem Network, was du halt hast, was halt wirklich eine Hausnummer ist. Und jetzt die Aufmachung, das war auf jeden Fall was anderes. Ich war ein bisschen überrascht. Und ich gebe auch zu, ich hatte ein Problem mit dem Erzähler. Auch wenn das halt Profi war, aber ich mochte einfach die Stimme nicht. Mit den Cartoons, man hat das halt gut visuell dargestellt. Ich bin aber, glaube ich, da so Oldschool-Mann. Also, ich kann schon mal das Fazit vorwegnehmen. Mir hat die Folge Spaß gemacht, auch wenn die sehr kurz war. Aber ich glaube, ich persönlich hätte es lieber gehabt, wenn ich einfach nur die Wrestler, die in den Situationen beteiligt waren, nur hätte reden sehen. Das hätte mir schon gereicht. Ich glaube, ich mag das einfach, dieses einfach nur persönliche Talken.
Also ich muss sagen, mir hat diese Visualisierung dabei irgendwie noch, also es hat mir noch mal ein bisschen mehr gegeben. Das fand ich dann irgendwie ganz, ganz cool. Weil es auch irgendwie spaßig gemacht war. Ich weiß gar nicht, wie es gibt auch dieses WWE Stories oder Stories Untold. Keine Ahnung, wie es heißt. Da ist es ja so ähnlich, wo Wrestler noch so Geschichten erzählen.
Ja, vor allen Dingen, weil die halt immer in den Cartoons hatten die ja immer ihre Ringkleidung an. Ja. Auch wenn die halt draußen on Tour waren oder sonst was oder im Auto. Immer die Ringkleidung war super.
Das ist wahr. Sollen wir mal zur ersten Geschichte kommen? Weil wir haben, glaube ich, so 7 kleine Geschichten, die der Undertaker da anreißt. Manche spektakulärer, manche einfach so ein kleiner Schmunzler. Und deswegen fangen wir mal direkt an mit dem Debüt des Undertakers. Das war ja zu Series 99 und da gab es ja dieses berühmt-berüchtigte Ei, wo dann auch ein Undertaker ganz große Angst hatte, dass er als Eggman, wie er selber sagt, debütiert. Und dann wirklich im Zittern vorm Telefon saß und dachte, oh Mann, ey, wenn die jetzt anrufen und es klingelt und so jetzt muss ich diesen Eiertypen da spielen, oh Gott, das kann ja gar nicht sein. Und dann ruft Vince an und dann fragt dann eben, ja, ist da der Undertaker? Und also der Undertaker, klar, heute natürlich etablierter Name, aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass ihm der Name da so gesagt wurde, ne?
Ja, er wusste das Gimmick noch gar nicht, was er kriegen wird. Er wusste halt nur, ich komme in Main Roster, aber was die mit mir vorhaben, keine Ahnung. Und dann kam halt der Anruf und er hat halt die entsprechende Sorge. Die Geschichte hat er übrigens auch beim Stone Cold Podcast erzählt. Ah, okay. Das muss wohl sehr prägend gewesen sein und halt eine große Angst, weil man muss halt ehrlich sein, der Wrestler, der halt debütiert als Eggman oder halt in diesem Ei ist, der hat halt eine verdammt schlechte Zukunft vor sich und das war ihm halt klar. Und stattdessen kam halt der Undertaker und dann halt, bumm, okay, natürlich, hier ist der Undertaker, alles klar.
Ja, das, was auch ganz geil war, so, klar, ja, hier spricht der Undertaker. Das ist halt ganz süß. Und ja, wir haben ja gesehen, dass da gab's den Gobbledygooker und das war auch alles eher so semi-geil.
Ja, sei froh, dass du da noch nicht Wrestling geguckt hast. Olaf und ich mussten das ertragen.
Ja, da bin ich auch relativ froh drüber. Geschichte 2 geht die auch über eine Arena, die auch sehr prägend war in der eigentlichen Doku, und zwar der Madison Square Garden und wie schwierig es war, da rein oder rauszukommen. Wo ich mir auch denke, wie kann denn so eine geile Arena, so eine schlechte Zufahrt haben, wo es eben wirklich so ist, dass du dann da reinfährst, aber wirklich durch die Fanmassen vorbei musst und dich da die Autos abholen. Und da das natürlich alles sehr anstrengend war, hatten sich dann Taker und Paul Bearer damals so einen kleinen Trick ausgedacht. Und zwar, dass sie eben in einem Parkhaus parken, abseits, und dann mit einem Krankenwagen reingebracht werden, weil klar, so Krankenwagen, da können ja Tausende durchfahren, da müssen ja auch irgendwelche Medics sein. Hat auch mehrere Jahre gut geklappt, nur irgendwann haben es die Fans anscheinend rausgefunden und dann an einem besagten Parkhaus haben ungefähr 2500 Leute gewartet.
Kann man schon mal machen.
Ja.
Weil stell dir mal vor, du kommst so um die Ecke, so ey, alles klar, komm schnell in ein Auto und plötzlich stehen da 2500 Leute, so oh. Hui, aber das war auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen, da gab es ja auch kurz einen Videoschnipsel, wo du mal gesehen hast, wie Taker aus dem Hotel kam, wie voll die Straßen waren.
Das ist heftig,
war,
ne?
Also das war ja nicht mit heute zu vergleichen, oder wenn wir hier bei einer Hausshow, hängen da mal 50 Leute am Zaun oder so, nee, das ist, die Straße war dicht,
da wirklich gar nichts mehr. Das war komplett geisteskrank, aber das war cool, weil du hast gemerkt, yo, da war ein richtiger Hype da und diese 2500 Leute, die müssen sich da ja versammelt haben, das wird ja sicherlich dann irgendwie, weiß ich, Mundpropaganda-Forum oder sowas, das war ja nicht, okay, ich twitter jetzt Undertaker ist da und auf einmal kommen 10.000 Leute.
So, ich glaube, das geht vor Ort, ich glaube, das passiert wirklich vor Ort, wenn du halt zum Beispiel, ich habe das damals mitbekommen, wo ich meine Schwester von New Kids aus dem Blockkonzert abholen musste. Und da halt draußen auch Mädels standen vor der Halle, während das Konzert war. Und dann so, oh, die kommen hinten raus. Dann hast du nur plötzlich gesehen, wie so eine Lawine, die ersten rennen los, dann kamen die anderen auch. Sind alle dahin. Und ich glaube, das passiert da genauso, dass dann irgendwie so eine Gruppe wusste Bescheid, die sind da schnell dahin. Und die anderen fangen das auch auf. Ey, warte mal, wir müssen auch dahin. Und dann sind einfach alle dahin. Und aber vor allem, jetzt sind halt nicht nur so 25, sondern 2500 Leute.
Wollte ich gerade sagen, dafür sind sehr viele Leute.
Das ist halt schon ausgesehen haben.
Ja. Aber in solchen Situationen musst du noch einfach Profi sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, apropos Profi, jetzt kommt meine Lieblingsstory.
Jo, das ist auch. Ist
die beste.
Ja, das ist. Ich überlege, ob es meine Lieblingsgeschichte ist oder. Also auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Top 2, Top 3 mindestens. Und zwar die Story mit Undertaker, dem Godfather und dem Hut. Wo du ja auch sagst, also die Geschichte zeigt so ein bisschen, yo, diese Roadtrips, das ist wie Klassenfahrt. Wo dann auch ein Taker sagt, also ja, der Godfather und ich, wir hatten so den Ruf, dass wir schon einiges an Whisky vernichten konnten. Und dann waren sie da mit mehreren Wrestlern so auf dem Hotelzimmer, haben gut getrunken, die beiden unterhalten sich und ich sag mal, jeder, der jetzt mal schon irgendwie betrunken war oder angetrunken war, der kennt ja so komische betrunkenen Gespräche. Und dann ging es irgendwie darum, dass Taker meinte, ja, dein Hut, der ist ziemlich geil, so, der gefällt mir, der sieht gut aus. Und dann irgendwann im Laufe des Abends, Godfather noch ein bisschen mehr Whisky vernichtet, kommt irgendwann und sagt, hier, so den Hut schenke ich dir, kannst du haben. Und Taker, ja,
eigentlich eine Lappalie, eigentlich eine Kleinigkeit.
Natürlich. Also eine nette Geste eines Betrunkenen.
Und dann geht's los.
Und dann Taker so, nee, ist deiner, nimm den, so behalt den, alles gut. Und der so, nein, ich bestehe drauf. Und dann, nein, behalt den, das ist wirklich deiner. Und dann hast du gemerkt, wurde daraus so eine Challenge. So, dann Godfather wollte, dass Taker diesen Hut nimmt. Und Taker hat sich als Challenge gemacht, den eben nicht anzunehmen. Dann ging es immer hin, ja, nimm nein. Und dann irgendwann ist er aufs Klo gegangen, hat sich da eingesperrt, also hat er abgeschlossen, wollte pinkeln. Und so das Spiel war aber natürlich noch nicht zu Ende. Godfather trommelt gegen die Tür. Und ja gut, also die Tür hat's gehalten, nur den Rahmen leider nicht.
Ja, komplett durchgehauen, dass die Tür reinfällt.
Ja.
Muss dann, man super sein, wenn du gerade am Pinkeln bist und dann siehst du hinter dir, wie eine Tür reinfällt.
Ich frage mich auch einfach, wie das, also, weil das wird ja einfach so passieren im Hotelzimmer und da stehen ja auch noch andere Leute, so drumherum.
Die, ja, ich glaube, die sind auch hackestramm.
Ja, die quasi, also ich würde gerne wissen, wie die das wahrnehmen. Und dann fällt eben die Tür mit dem Rahmen raus. Godfather will den Hut geben, Taker wird da so, nein, nimm ich nicht, nimmt die Tür, haut seinen Kopf durch und schmeißt die vom Balkon.
Weil ich das so richtig Rockstar-mäßig, einfach so aus dem Balkon, ist egal, wo wir gerade sind und ob da draußen Leute sind, das ist egal. Ich schmeiß die ganze Tür durch, ja, aus dem Balkon raus. Das ist halt schon, das und ist das wirklich dieses Rockstar-Leben. Also damals, das muss so heftig abgegangen sein. Taker muss ja auch schmunzeln, wenn er sagt, so, ja, damals, wir konnten schon ordentlich trinken, da hatten wir schon ordentlich lustige Abende in Hotelzimmern.
Und das Geile ist, du denkst dir, okay, alles klar, so, der hat seinen Kopf durch die Tür gehauen, die Tür vom Balkon geschmissen.
Genau, jetzt besser geht's nicht.
Jetzt ist auch gut. Und dann sagt er, dann dreht er sich um, sieht, wie der Godfather da in so einem Football-Stand steht und den einfach umtackelt und die dann wirklich da zwischen den Betten rangeln und dann Taker auch irgendwann so zwischen den Betten eingeklemmt ist und dann Godfather sagt, jetzt nimmst du den Hut. Und dann hat er ihn eben angenommen. Und was ich richtig schön finde, ist dann auch, weil, also beide erzählen diese Geschichte, in der Jetztzeit erzählen beide diese Geschichte. Und dann, Godfather sagt, aber die Moral von der Geschichte ist, er hat den Hut genommen, also habe ich gewonnen.
Ja, das ist auch noch, sich drüber freut. Das ist super. Also das anstatt zu sagen, ja, wir waren betrunken, es tut mir leid oder so, der hatte immer noch den Hut. Der hat den Hut gehabt am Ende.
Finde ich super. Der dann auch so komplett zerknittert war und mehrfach draufgetreten und sowas, aber so, er hat den Hut genommen. Und aber weißt du, das ist halt wirklich Klassenfahrt. Weißt du, wenn so irgendwie, wenn die Leute so ein bisschen, also auch so spaßig durchdrehen oder sowas und das keiner ernst, also die werden das schon ernst genommen haben, aber es ist trotzdem Spaß. So, also ja, beide wollten jetzt ehrlich, du nimmst den Hut, nein, ich werde den Hut nicht nehmen. Also das war schon eine ehrliche Challenge, sag ich mal, aber mit Spaß dahinter. Und das finde ich irgendwie geil.
Nee, vor allem, ich stelle mir dieses Bild so heftig vor. So, Taker dreht sich um, gerade eine Tür weggeworfen. Ist dann Gottfaser in dieser Tackle-Position vom Football und kommt plötzlich mit voller Wucht angelaufen und haut den um.
Also, das finde ich wirklich einfach nur sympathisch. Also, das ist
ja, das ist super. Ja.
Auch Gottfaser, einfach super, super liebevoll, dieser Typ, wenn du siehst, wie er sich freut.
Ja.
Das finde ich Hammer. Die nächste Geschichte fand ich aber auch richtig witzig. Das war nur eine ganz kurze Sache. Und zwar, wo dann Taker und Brother Love irgendwann nach einer Show, was ich auch immer krass finde, dass die ja wirklich dann noch selber fahren müssen und sowas. Also mit irgendwelchen Mietwagen, wo natürlich auch sicherlich geile Geschichten kommen. Und denkst dir, Mann ey, das sind Stars, dass die kein Fahrservice haben, ist auch eigentlich ein Witz.
Heute immer noch.
Ja, das ist heute immer noch. Hat ja auch Becky Lynch irgendwie erzählt vor einem Jahr, wo es dann noch mal relativ groß Wellen geschlagen hat. Und da war es dann eben so, noch schwieriger als heute, so du musstest von, keine Ahnung, von A nach B fahren, hattest aber natürlich nicht so schön Handys heute, so weißt, ich habe Google Maps und verfahre mich trotzdem, und die hatten dann Karten, sind dann irgendwie rumgefahren und haben den Weg nicht gefunden und waren dann irgendwann in so einer ganz zwielichtigen Gegend, halten dann an einer Tankstelle und dann sagt Pritchard zu irgendeinem Typen, der da so rumsteht, ja, hier kannst du uns sagen, wo es lang geht. Und du merkst, ja, das waren alle schon so relativ merkwürdige Leute. Der kommt ans Auto ran, sagt, ja, ich könnte dir schon weiterhelfen. Ja, mal schauen. So, also 10, 15 Dollar wird meinem Gedächtnis schon auf die Sprünge helfen. Und hat aber eben nur immer Pritchard gesehen und auch nur mit ihm geredet.
Ja, vor allen Dingen hier so richtig zwielichtig nach Motto, ja, da musst du mir aber auch einen Gefallen erweisen. Und dann kam er zeitgleich noch seine Kollegen auch immer näher zum Auto ran.
Ja, wenn du so denkst,
das ist in Amerika, das ist, da würde ich, glaube ich, Schiss kriegen.
Ja. Und dann irgendwann lehnt sich so ein Undertaker nach vorne, guckt den Typen an. Der Typ guckt den Undertaker an und denkt so, was ist denn das für ein Monster? Und also wortwörtlich hat er gesagt, der ist halb auf seinen Arsch gefallen und hat gesagt, der Taker sieht aus, als hätte er jemanden umgebracht und hat ihm dann einfach so die Wegbeschreibung gegeben, weil er so Schiss vorm Taker hatte.
Ja.
Und da merkst du erstmal diese Ausstrahlung, die nicht nur Decker, also die auch dieser Mensch hat.
Ja, vor allem Taker hat ihn ja auch nur diesen bösen Blick dann zugeworfen. So richtig schön, ja, den er halt drauf hat. Oh, ich hab von nachts so, du guckst gerade plötzlich, wie dann so der Taker den Kopf nach vorne beugt, guckt dich dann an.
Also viel mehr hätte noch gefehlt, dass er dass ihn so mit diesen verdrehten Augen angeguckt hätte. Ich glaube, dann wäre ich einfach schreiend weggerannt.
Ja, ja. Aber was für Stories die erleben, das ist unfassbar.
Ja. So, Story 5 ist, glaube ich, eine der bekanntesten Stories. Ja, der Plane Ride from Hell, wo es unsagbar viele Geschichten drüber gibt. Also ich habe einfach noch mal vorher kurz gegoogelt, einfach nur so ein paar Sachen. Ein Kampf im Flugzeug zwischen Brock Lesnar und Kurt Hennig. JBL knockt Michael Hayes aus. Dann werden dem ausgenockten Michael Hayes von X-Pac noch Haare abgeschnitten. Scott Hall betrinkt sich, wird gefeuert. Und Teil der Undertaker-Geschichte.
Da gab aber noch mehr.
Ja, noch,
Kurt Hennig versucht noch die Tür aufzumachen vom Flieger.
Natürlich.
Und Ric Flair per Durchsage ruft Mädel zu sich.
Ja, der mit seiner Robe rumlief und nichts drunter hatte. Wir haben auch natürlich noch Goldust, der irgendwelche Liebeslieder gesungen hat, glaube ich, über die Anlage.
Unfassbar.
Ja, also da gibt's ja tausende Geschichten darüber. Ich habe nochmal so ein paar rausgesucht. Also das ist wirklich, die Plan Red vom Hell geisteskrank. Einfach durchlesen. Also die Geschichte kennt ja eh quasi schon mal jeder, aber das macht einfach immer Spaß. Das kann man nicht glauben, was da alles passiert sein soll. Aber auch was da auch passiert ist und auch Teil dieser Geschichte ist, ein Wrestling-Kampf, aber schon spaßmäßig, also nicht ernst, zwischen Vince McMahon und Kurt Angle, was ich auch einfach erstmal geil finde.
Vor allem, was den ganzen Flug über anscheinend gegangen sein soll.
Ja, und du weißt, ein Flug ist lange von London nach Amerika. Und Taker war eben auch auf besagtem Flug, aber so ein bisschen außerhalb, denn er hatte ein Match in London oder in UK dann und hat sich eben durch diesen Knieschutz von Stone Cold in eine Wunde am Ohr zugezogen, hat auch geblutet wie Sau. Und da es da eben so eine Lärmschutzverordnung gibt, also wann du fliegen darfst und wann nicht oder wann der letzte Flieger gegen darf, hatte Taker eben die Wahl, alles klar, fliege ich jetzt mit den Jungs zusammen oder mit allen zusammen, waren ja auch Frauen dabei, oder lasse ich mich hier behandeln und fliegt nach am anderen Tag. Taker natürlich, harter Hund, hat gesagt, komm, ich flieg, mach es in Amerika. Aber du, also sagt ja auch, der war da schon ziemlich im Arsch. Also mal wieder wach und am Schlafen und bei Bewusstsein dann wieder bewusstlos. Und irgendwann merkt er nur so, dass das rüttelt da an seinem Fuß oder es rüttelt so generell da bei ihm in der Nähe. Und er sieht, wie Angle oben auf Vince ist. Und halt die da so am rumwresteln sind. Und er denkt erstmal, ja, die machen ernst, der schlägt sich mit Vince, steht auf, nimmt Kurt Angle in Chokehold und choke den einfach aus. Und auch geil, wie er dann sagt, so, ja, die letzten Worte von Kurt Angle, bevor er bewusstlos wurde, so, ja, Taker, you're choking me out.
Und dann war der weg. Ja. Und dann hat sich Taker aber wieder hingesetzt, weiter geschlafen.
Ja, weil dann auch noch erklärt wurde, so, ja, nee, das war hier Spaß und die haben sich nicht ernst gedingenst. Und ich finde, das zeigt einmal den Rang des Undertakers ganz gut, wo du so merkst, ja gut, jetzt steht hier mal der Chef auf und auch wieder diese Verbundenheit zu einem Vince, die wir auch in der Doku gesehen haben, oder?
Ja, definitiv. Das ist so, ich glaube, egal wer jetzt irgendwie Vince an die Gurgel gehen würde, ich glaube, der geht halt Taker mal dazwischen und sorgt einfach mal ein bisschen für Ruhe. Also, ja, also auf jeden Fall Platzhirsch. Aber ich stelle mir das halt schon übel vor. Der hat den einfach von hinten genommen, so, ich schock den jetzt mal aus. Anstatt dass er sagt, wie wir hätten wahrscheinlich gesagt, ey, komm, hör auf oder zieh den ein bisschen weg oder so. Und er direkt, ah, komm, ich wirke den einfach, bis er umkippt.
Ich finde, das hat so eine Bud Spencer-Aura.
Ja, ja. Also, ich glaube, der ganze Flug.
Ja, also wirklich, das ist, also Mann, darüber könnte man monatelang Podcasts machen, allein was da nur auf diesem Flug passiert ist.
Ey, wenn es da einen Film gegeben hätte, ne, das, oh, allmächtiger.
Auch einfach wieder gefeuert danach. Also.
Ja, danach gab es auch nie wieder sowas, ne? Da hat ja Vince gesagt, dass er danach nie wieder einen Flug machen wollte mit allen Stars unter den Bedingungen, dass das halt so locker war mit Alkohol an Bord und so.
Genau, das sollte, das wird ja nachher auch, glaube ich, viel, viel strenger reguliert, ne?
Ja. Aber das muss ja auch bestialisch gewesen sein. Aber andererseits, Vince hat ja auch mitgemacht. Ist ja nicht so, dass er jetzt so, ich saß ja die ganze Zeit, hab mir irgendwie meine Bücher gelesen. Nee, er wollte unbedingt mit Angle wrestlen und zeigen, dass er halt der bessere Kerl ist.
Dass er auch ein tougher Typ ist. Story 6 hingegen ist für so eine ganz kurze Kleinigkeit. Und zwar, da waren sie in Kuwait. Da gab's dann nämlich kein Alkohol. Und alle saßen im Hotelzimmer. Hier die Bone Street Crew. Also das berühmte BSK-Tattoo von dem Undertaker auch. Und haben dann da so ein bisschen, klar, Undertaker liebt Kartenspielen, haben wir gesehen. Saßen dann alle auf dem Zimmer. Und wie beschäftigt man sich, wenn Kartenspielen ein bisschen langweilig wird und kein Alkohol da ist? Ich sag mal, in der Welt von einem Undertaker nimmt man halt Streichhölzer und schnippst die einfach auf seine Mitmenschen. Ja, was man halt so macht, ne?
Ja, also, normal.
Ist ja ganz klar. Und dann, wie erzählt das auch wie so ein kleiner Junge. Ja, dann habe ich da so ein bisschen rumgeschnipst und auf einmal habe ich eins in Richtung von Yokozuna geworfen. Und das ist da irgendwie so bei denen in den Haaren verschwunden. Und auf einmal sieht man da Rauch aufsteigen. Und da standen seine Haare in Flammen. Und wie er dann auch darüber lacht, einfach über die Situation, dass die Haare brennen und dass dann alle Wrestler auf ihn einprügeln, um halt dieses Feuer zu löschen.
Ja, wo jeder denkt von uns so, oh mein Gott, was alles passieren könnte. Und der so, haha, da haben seine Haare gebrannt.
Ja, so, und dann durften wir den ein paar Mal schlagen, das war schon witzig. Und nur noch einfach nur so, ja, Yokozuna hat auch drüber gelacht. Ja. Und dann halt noch so ein ganz ehrliches, ja, ich vermisse den schon. Also, ja, das ist wieder.
Dann ja, du merkst vor allen Dingen, wo du es gar nicht denkst, so fing, es waren zwar Rivalen im Ring, legendäre Fehde, aber nee, das waren auch schon richtig coole Buddies, die halt Spaß miteinander hatten. Er hat ja auch gesagt, dass Yokozuna einer ist, der halt immer gut drauf war.
Ja, also auch generell auch so ein Yokozuna oder so ein Godfather, vielleicht Leute, die, also auch gerade so ein Godfather, den du gar nicht so prominent jetzt, wo du sagst, der und Undertaker, klar sind das richtig dicke Freunde. Also so, weißt du?
Ja, ja, ist auch kein Upper-Kader oder so, sondern einfach, eigentlich denkst du ja von dir aus, ja, die Stars, die hängen eigentlich eher mit den Stars nur ab.
Also die Coolen
so,
mit dem Coolen, weißt du? Das ist dann, das hat mich generell schon in der Doku auch gewundert, dass du merkst, das sind einfach Freundschaften, egal wer, also da fährt auch mal, also jetzt nicht, dass der Godfather ein Jobber ist, aber so, du merkst das ja auch heutzutage, wenn irgendwie so, böse gesagt, Jobber entlassen werden, wie viele Leute schreiben, was das für ein geiler Typ war. Also das ist egal, da ist jeder mit jedem irgendwie befreundet und das mag ich.
Jupp.
Ja. Und Geschichte 7 ist, glaube ich, fast so berühmt wie der Plane Ride from Hell, und zwar geht's da um den berühmten Wrestler's Court, über den ja auch schon mehrfach geredet wurde, wo auch bekannt war, okay, der Undertaker so als Locker-Room-Leader, der wird da schon das Sagen gehabt haben, und es ging ja wirklich darum, dass da dann wirklich wie so eine Gerichtsverhandlung abgehalten wurde. Was berichten dann ja auch Kane, Big Show, Mick Foley. Da wird auch gesagt, da gab es dann irgendwie Probleme zwischen zwei Wrestlern oder zwischen Leuten und die mussten irgendwie geklärt werden. Und wer der Richter war, das stand eigentlich außer Frage. Es war immer der Undertaker. Und was ich auch noch ganz schön finde von Jim Ross, der sagt, Taker war immer der Richter, aber JBL war immer der Staatsanwalt und das passt wie Arsch auf Eimer, oder?
Ja, natürlich. Also ich musste da auch richtig schmunzeln, weil es passt super zu JBL und er ist halt derjenige, der die Wrestler quasi in die Mangel genommen hat und Taker am Ende hat das Urteil gefällt.
Ja.
Also das ist echt ein mieses Du.
Das ist wirklich frech. Also da kannst du eigentlich nur verlieren. Und es war dann so, zum Beispiel es gab einen Fall, wo Mick Foley und Al Snow irgendwie Bob Holly haben stehen lassen, um im Vergnügungspark zu fahren. Was auch einfach mal geil ist. Also da sehe ich auch uns beide, wie wir irgendwie Olf irgendwo stehen lassen, um ins Phantasialand zu fahren.
einfach mal um Taron zu fahren.
Genau, also ja, sorry, ging halt nicht anders, war wichtig.
Ja, vor allem, wie die das auch erzählen, so Mick Foley richtig so, ja, wir wollten nicht mehr hin, ne?
Ja, und er war so, ja, also war halt schon, ja, war nicht richtig, aber war auch schon witzig. Und das war so das Geile in den Wrestlers Court, weil es ging irgendwie nicht nur darum, Leuten zu sagen, so du hast Scheiße gebaut und jetzt hassen wir dich alle und jetzt bist du der Geächtete, sondern das war so eine, also war Unterhaltung für alle Backstage, das war witzig eigentlich, aber trotzdem, du konntest eben auf diese witzige Art und Weise jemandem sagen lassen oder jemandem zukommen lassen, ey, du hast da gerade Scheiße gebaut, pass mal auf, so, mach das mal nicht, das ist nicht in Ordnung. Und die Urteile waren dann eben auch genauso. Das war dann alles so typisch die Backstage-Klassenfahrt-Geschichte wieder. Wenn du eben verurteilt wurdest, dann war die Strafe nicht so, keine Ahnung, 6 Jahre stille Treppe, sondern die Strafe war, komm, du zahlst heute die Getränke, du gibst eine Flasche Whisky aus oder du musst mein Hotel oder meinen Mietwagen für x Tage zahlen.
Und da kamst du auch nicht drum herum. Du musstest das ja machen, weil sonst
nee, das war dann
bei allen verschissen. Das ist halt so deren Gesetz. Aber das Lustige, was ich halt fand am Ende noch, ich habe immer gedacht, der Wrestlers Court, der war halt wirklich nur Attitude-Zeit, aber anscheinend gab es den halt länger, weil Taker hat noch von Xavier Woods als geschenkten Richterhammer bekommen.
Was auch mega süß ist einfach.
Ja, super. Auf den halt steht Judge Undertaker und Taker hat auch gesagt, das ist so eines seiner schönsten Geschenke. Was aber auch wiederum zeigt, dass das halt auch, solange Taker im Locker-Room war, immer noch der Fall war, dass es sowas gab. Weil Xavier Woods kam halt später dazu.
Ja, genau, also zumindest, also er hat ja auch gesagt, so er hat zwar den Hammer nie benutzt, so der wurde dann eher bei der Verurteilung, wenn seine Kinder irgendwie was gemacht haben und dann den Hausarrest bekommen haben, benutzt. Aber du weißt trotzdem, ich kann mir auch locker vorstellen, so 2.10 oder sowas, das war da immer noch ein Thema. Wenn nicht sogar 2.15. Das dann so vielleicht natürlich nicht mehr in dieser großen Art und Weise mit Staatsanwalt JBL, aber es gab Probleme, so hier, der hat das gemacht, das finde ich nicht cool. Das geht jetzt mal der Papa klären. So gehen wir mal zum Undertaker.
Ja, lass wir mal den Papa machen. Papa genau. Ist der Undertaker.
Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und egal wie sehr man auch häufig hört, jemand versucht oder auch so ein Seth Rollins wäre gern Locker-Room-Leader oder auch ein CM Punk, da hat keiner so eine Integrität wie ein Taker. Also das, allein so von der Ausstrahlung her. Egal wie sehr Leute es versuchen, oder?
Nein, vor allen Dingen, sowas muss organisch kommen. Bei einem Taker ist einfach, der ist halt so der typische Typ, selbst wenn er sagen würde, ey, ich bin doch gar kein Leader, sagen alle anderen, doch, du bist der Leader.
Doch, ich folge dir aber trotzdem.
Genau, einfach so, nee, ich höre trotzdem auf das, was du sagst und was du sagst, du hast halt Autorität. Und ich glaube, sowas brauchst du auch. Du brauchst einfach gewisse Autoritäten auch, die halt einfach organisch da sind, die gar nicht jetzt irgendwie schriftlich festgehalten sind, sondern einfach so entstanden sind.
Ja, das ist wahr. Was mir irgendwie so eingefallen ist bei diesem Plan Red from Hell, Ric Flair dann auch, glaube ich, schwieriges Thema für Speaking Out. Also ich glaube, der ist schon richtig, richtig unangenehmer Typ übrigens. Dass ich da auch einen Schluff zu geil fand damals. Aber gut, das waren die 7 Geschichten. Und ich muss sagen, ich hätte mir noch hunderte weitere anhören können.
Also, ja, ich glaube, man hätte eine eigene Reihe daraus eigentlich machen können. Ich fand das generell interessant, einfach so Backstage-Geschichten oder die lustigsten Geschichten in den Karrieren, die Leute erlebt haben, dann einfach von Wrestler zu Wrestler so als Serie, fände ich super.
Also wie gesagt, es gibt ja dieses WWE-Stories Untold oder irgendwie sowas heißt es, ne?
Ja, aber ich meine so richtig mit den Comics und so, wie du das halt meinst. Es war kurz und knackig aufbereitet und halt nicht nur so, sondern halt auch wirklich halt Hardcore-Nummern. Also ich glaube, sowas wie das mit dem Hotelzimmer, das hätte man vielleicht heutzutage, sonst wäre die Karriere nicht vorbei gewesen, nicht rausgeballert.
Ja, das ist halt echt wahr. Also das ist schon ziemlich cool. Und was mir das wieder gezeigt hat, es wird ja nicht ein Undertaker so Stories haben. Ich glaube, jeder, der da mal so eine, allein so eine Europatour mitgemacht hat, ey, da werden so viele krasse Geschichten bei sein, ne? Die werden so heftige Sachen erlebt haben. Also da wird, glaube ich, trotzdem, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, heutzutage ist es trotzdem ein bisschen ruhiger, weil nicht mehr dieses Rockstar-Life ist mit wir saufen und keine Ahnung was. Aber ich glaube, es passieren immer noch verdammt witzige Sachen, weil, also ich vergleiche es immer mit einer Klassenfahrt. Und egal, wen du fragst, ich glaube, jeder Wrestler könnte dir aus dem Stegreif 5 Stunden lang was erzählen. Und ja, es wäre immer geil.
Auf jeden Fall amüsant und mal Blick hinter den Kulissen. Ja, also ich fand die Folge sehr cool. Es war überraschend kurz, muss ich dazu sagen. Ich habe eigentlich gedacht, so, die geht länger. Aber das war dann so nach 20 Minuten so, ja, das war die Geschichte. Und dann so, hoch, okay.
Appetithäppchen, so für zwischendurch. Deswegen, also, ist einfach toll. So, also ich würde gerne noch mehr so von dem Undertaker haben. Von mir aus so, setz den Undertaker in den Stuhl, lass den erzählen. Damit wäre ich auch cool. So in den Ring muss er
nicht umsteigen. Jede Woche bei War erzählt er eine Geschichte von früher.
Ja, wäre auf jeden Fall besser als vieles andere, was da momentan passiert.
Das stimmt.
Ach ja. Egal, das war unser Bonus zum Undertaker-Bonus. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. David, danke, dass du dabei warst. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.